Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist die Rabe Infosendung vom Dienstag, den 4. März. Herzlich willkommen. Es geht heute um diese Themen: gefährliche Stoffe auf dem Drogenmarkt. Sogenannte synthetische Opioide sind in der Schweiz zwar noch eine Randerscheinung. Trotzdem bereitet sich die Stiftung Contact auf eine Zunahme vor.
Das Problem ist, dass diese Stoffe viel, viel potenter sind, als es beispielsweise Heroin ist. Also Fentanyl ist etwa 50 Mal so stark wie Heroin.
Und Kritik am griechischen Asylsystem. Ein Gutachten der demokratischen JuristInnen Schweiz bewertet die Risiken und Bedingungen, denen Asylsuchende, insbesondere Dublin-Rücküberstellte, in Griechenland ausgesetzt sind.
Und eben die neu eingerichteten Strukturen, wie zum Beispiel auf der Insel Samos, die ähneln eher einem Gefängnis als einer Flüchtlingsunterkunft. Das sagen nicht nur wir, sondern das sagt auch Amnesty International, das sagt auch die griechische Ombudsperson.
Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Das war die Übersicht über die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Die feindschaftliche Stimmung zwischen den USA und der Ukraine spitzt sich zu. Die Details Sarah Heinzmann.
US-Präsident Donald Trump setzt sämtliche Militärhilfe für die Ukraine ein. Die USA liefert bis auf Weiteres keine Waffen und keine Munition mehr an die Ukraine. Der Lieferstopp tritt ab sofort in Kraft und betrifft Waffenlieferungen im Umfang von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Die Unterstützung solle erst wieder aufgenommen werden, wenn Trump sehe, dass die Ukraine sich zu Friedensverhandlungen mit Russland verpflichte, so die New York Times. De facto handele es sich um ein Druckmittel, das das Waffenstillstandsverfahren mit Russland vorantreibt und die Ukraine daran hindert, Sicherheitsgarantien von den USA einzufordern. Trump hatte die Ukraine-Hilfe schon während des Wahlkampfs in Frage gestellt. Nachdem Eklat zwischen Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky vom letzten Freitag hatte Trump bereits angedroht, der Ukraine jegliche Unterstützung zu entziehen.
Nach Deutschland.
Für die gestrige Todesfahrt in Mannheim gäbe es keine Hinweise auf einen extremistischen oder religiösen Hintergrund, so der Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobel. Gestern Mittag raste ein 40-Jähriger durch eine Fußgängerzone in Mannheim. Dabei wurden 2 Personen getötet, 11 verletzt, 5 davon schwer.
In die Schweiz zu den Neuigkeiten aus der Parlamentssession.
10 Millionen Franken mehr für die indirekte Presseförderung. Darauf haben sich National- und Ständerat geeinigt. Konkret geht es um das revidierte Postgesetz. Dies hält nun fest, dass die Zustellung per Post stärker subventioniert wird, und zwar für Tages- und Wochenzeitungen der Regional- und Lokalpresse. Und nun steht das Datum. Pensionierte erhalten ab Dezember 2026 die 13. AHV-Rente. Der Nationalrat stimmte gestern als Zweitrat den gesetzlichen Grundlagen zu mit 193 Stimmen ohne Gegenstimmen und Enthaltungen. Wie der 13. für Pensionierte finanziert werden soll, das ist allerdings noch nicht geregelt.
Der Nationalrat hat zudem 2 neue Mitglieder aus dem Kanton Bern.
Ja, Fabian Stempfli von der GLP und Ueli Schmetzer von der SP haben gestern den Amtseid abgelegt. Sie rutschen nach für Matthias Abischer und Melanie Mettler, die beide in den Gemeinderat der Stadt Bern gewählt wurden und ihr Amt deswegen abgegeben haben. Damit zu den Neuigkeiten aus dem Kanton Bern. Der Kanton soll Landwirte bei der Enteignung besser entschädigen. Das hat gestern der Große Rat beschlossen. Künftig sollen Bäuerinnen und Bauern das Dreifache des ermittelten Höchstpreises erhalten. Die Ratsmehrheit aus SVP, FDP, Mitte, EDU und EVP hießen die entsprechende Änderung des Enteignungsgesetzes gut. SP, Grüne und GLP appellierten vergeblich, dass diese Dreifachvergütung verfassungswidrig sei. Sie unterlagen in der Abstimmung, das berichtet die Zeitung Der Bund.
Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann. Und jetzt noch der Blick aufs Wetter. Diese Woche kommt frühlingshaftes Wetter auf. In der Nacht sinken die Temperaturen auf minus 5 Grad. Auch morgen Mittwoch und übermorgen Donnerstag bleibt es tagsüber voraussichtlich sonnig und wolkenlos. Bei milden Temperaturen von bis zu 15 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, ein künstlich erzeugter Stoff, der den von Opium abgeleiteten Stoffen ähnlich ist. Medizinisch wird Fentanyl zur Behandlung von starken Schmerzen oder in der Anästhesie verwendet. In den USA haben hochpotente Opioide wie Fentanyl oder Nitazin zu einem Anstieg der Todesfälle durch Überdosen geführt. In der Schweiz sind die synthetischen Opioide noch eine Randerscheinung. Seit Herbst 2023 verdichten sich aber die Anzeichen, dass hochpotente synthetische Opioide auch auf dem Schweizer Heroinmarkt auftauchen könnten. Das beobachtet die Suchthilfestiftung Contact. Simone Scher ist Bereichsleiterin bei der Stiftung Contact. Ursi Grimm hat mit ihr über die Gefahr von synthetischen Opioiden gesprochen und wollte als erstes von ihr wissen, wie die Situation aktuell in der Schweiz aussehe.
Also aktuell sind diese Stoffe kaum verbreitet in der Schweiz. Es gibt ganz wenige Fälle, von denen wir gesehen haben, dass der Stoff auch mal in einer Probe beigemischt wurde. Die Möglichkeit, die wir jetzt aber haben, ist, uns darauf vorzubereiten und nicht aus dem Nichts heraus plötzlich überflutet zu werden mit möglichem Konsum von hochpotenten synthetischen Opioiden.
Und weshalb sind denn diese Stoffe so gefährlich?
Das Problem ist, dass diese Stoffe viel, viel potenter sind, als es beispielsweise Heroin ist. Also Fentanyl ist etwa 50 Mal so stark wie Heroin. Nitazin gibt es verschiedene, die können bis zu 500 Mal so stark sein wie Heroin. Und im Moment haben wir vor allem die Befürchtung, dass diese Stoffe ohne das Wissen der Konsumierenden in Heroinproben beigemischt werden könnten und die Leute dann gar nicht wissen, was sie konsumieren. Und wenn sie denken, sie konsumieren Heroin, haben plötzlich aber eine viel stärkere Substanz drin, dann kann das sehr gefährlich werden, bis hin zu Todesfolge haben im schlimmsten Fall.
In den USA spricht man ja auch von Opioidkrise oder manchmal auch von Epidemie. Weshalb verbreiten sich diese Substanzen so stark oder so schnell?
Das ganz genau zu sagen ist wahrscheinlich sehr schwierig. Also wir hatten ja unsere Heroinepidemie in den 90er Jahren. Aktuell ist in der Schweiz immer noch Kokain die meistkonsumierte Substanz, also entweder das Stimulierende. Opioide sind dämpfend. Eine Ursache ist sicherlich die Verschreibungspraxis in den USA, die da etwas lockerer ist als bei uns. Und irgendwie scheint es da einen Wechsel gegeben zu haben. Die USA hatte zuvor die Kokainkrise, jetzt haben sie eher die Opioidkrise. Anscheinend ist auch das Bedürfnis oder das, was man sucht beim Konsum, etwas anderes geworden. Also mehr dämpfend, mehr beruhigend, als das zuvor der Fall war. Bei uns dominieren nach wie vor die stimulierenden Substanzen.
Und jetzt ist diese Theorie verbreitet, dass man mit einem gewissen Nasenspray die Leute zurückholen kann, sozusagen. Was ist da dran?
Genau, also es gibt sozusagen eine Art, in Anführungszeichen, Gegenmittel, das war auch schon bei Heroin der Fall, das Naloxon, das man einsetzen kann, wenn jemand eine Opioidüberdosis hat. Das ist zum Beispiel in den USA in Form von Nasensprays erhältlich, in der Schweiz ist es aktuell vor allem in flüssiger Form erhältlich und die Rettungsdienste haben das bei uns auch zur Verfügung. Das heißt, wenn Sie jemanden antreffen, der vermutlich eine Opioid-Überdosis hat, dann können Sie dieses Medikament schon jetzt anwenden, indem Sie es beispielsweise spritzen. Nasensprays gibt es in der Schweiz aktuell noch nicht, könnte aber kommen. Wichtig ist einfach dort zu wissen, dass es immer eine Nachbetreuung braucht. Also wenn jemand Naloxon verabreicht bekommt, dann geht zwar kurzfristig die Wirkung von Opioiden zurück, sie kommt aber wieder nach einer gewissen Zeit und das muss ärztlich oder zumindest einfach überwacht werden, damit die Leute nicht in Versuchung geraten, wieder zu konsumieren, obschon eigentlich immer noch genügend Opioide im Körper wären und das wäre dann gefährlich für eine Überdosierung.
Angesichts der Situation, dass diese Stoffe in die Schweiz kommen könnten, wie bereitet sich die Stiftung Kontakt auf diese Situation vor?
Also wir haben sicherlich den Vorteil, dass wir über verschiedene Angebote bereits verfügen. Also im Rahmen des Konsums an den Anlaufstellen würden wir, glaube ich, relativ schnell mitbekommen, wenn sich da was verändert. Wir sind im ständigen Austausch mit unseren Konsumierenden. Wir sensibilisieren sie über die Thematik. Wir machen Informationswochen. Wir machen Informationen für unsere Mitarbeitenden. Schulungen intern. Wir haben Drug-Checking-Angebote schon lange auch an den Anlaufstellen direkt, wo die Konsumierenden ihre Substanzen abgeben können, wie auch jeweils am Dienstagabend in Biel und am Mittwochabend in Bern. Zusätzlich haben wir Teststreifen angeschafft, mit denen man in Proben Fentanyl oder Nitazen sofort nachweisen könnte. Wir schulen unsere Peer Educators, die auf den Gassen unterwegs sind. Wir haben auch die Möglichkeit, im Rahmen unserer Substitutionsbehandlungen Leute aufzunehmen, die eine Opioidabhängigkeit aufweisen. Das sind im Moment gerade so die wichtigsten Themen, an denen wir dran sind.
Wir haben Simone Scher gehört. Sie ist Bereichsleiterin bei der Stiftung Contact.
Rabe Info.
Die Dublin-Verordnung legt fest, welches Land ein Gesuch einer asylsuchenden Person prüfen muss. In den meisten Fällen ist es dasjenige Land, in das die antragstellende Person als erstes einreiste. Ist die Zuständigkeit geklärt, finden Dublin-Ausschaffungen in das jeweils zuständige Land statt. Im Jahr 2011 verurteilten zwei europäische Gerichte die Zustände für Asylsuchende in Griechenland als unmenschlich und erniedrigend. Die europäischen Länder führten in der Folge keine Dublin-Ausschaffungen nach Griechenland mehr durch. In den letzten Jahren sind die Zahlen der entsprechenden Rücküberführungen jedoch wieder leicht angestiegen. Die Kritik am Asylsystem Griechenlands bleibt hingegen die gleiche. Organisationen, die sich für die Geflüchteten und deren Rechte einsetzen, raten von Dublin-Ausschaffungen nach Griechenland ab. Jüngst organisierten sich Geflüchtete aus der Türkei gegen geplante Ausschaffungen nach Griechenland. Wir haben im Rabe Info vom 10. Februar darüber berichtet. Nun haben die demokratischen JuristInnen Schweiz gemeinsam mit dem Legal Center Lesbos und den Samos Volunteers ein Gutachten zum Asylsystem in Griechenland erstellt. Das Gutachten bewertet die Risiken und Bedingungen, denen Asylsuchende in Griechenland ausgesetzt sind. Anina Mullis von den demokratischen JuristInnen Schweiz war am Gutachten beteiligt. Noah Bio hat mit ihr darüber gesprochen.
Anina Mullis, Sie sind in Griechenland tätig als Juristin. Welche Erfahrungen machen Sie in dieser Tätigkeit mit dem griechischen Asylsystem?
Seit 2022 bin ich beim Legal Center Lesbos im International Litigation Team tätig. Und Lesbos, diese Insel, liegt an der Außengrenze des Schengen-Raums bzw. der Europäischen Union. Und deshalb sehen wir natürlich zum einen viele Probleme beim Zugang zum Asylverfahren an sich, seien das Pushbacks, Grenzgewalt, Kriminalisierung oder eben auch prozedurale Hürden, die dazu führen, dass Gesuche nicht geprüft werden. Wir sehen aber auch strukturelle Defizite im Asylverfahren und in der Unterbringung. Und um hier nur ein Beispiel zu nennen, also jetzt ist nach wie vor die kälteste Jahreszeit in Griechenland. Und das in Anführungszeichen warme Wasser hier im Camp auf Lesbos, das steigt Messungen zufolge nicht über 18 Grad.
Nun waren Sie ja an einem Gutachten beteiligt. Das Gutachten bewertet die Bedingungen und Risiken für Asylsuchende in Griechenland. Welche Kritik übt dieses Gutachten genau am Asylsystem Griechenlands?
Für dieses Gutachten haben wir viele öffentlich zugängliche Informationen zusammengetragen, aber stützen uns auch auf unsere eigenen Erfahrungen. Und wir sehen zum Beispiel lange Verzögerungen in der Registrierung von Asylgesuchen, aber auch in deren Bearbeitung, zum Beispiel aktuell wegen eines gravierenden Mangels an ÜbersetzerInnen, kommt es zu extrem lange Wartezeiten für Interviews. Interviewtermine werden über mehrere Monate hinweg immer wieder verschoben, weil für den angesetzten Termin keine Übersetzung zur Verfügung steht. Und dieses Problem akzentuiert sich natürlich weiter, wenn die Zahl von Personen, die ankommen in Griechenland, wieder ansteigen. Auf den Ägäisinseln, wie eben zum Beispiel Lesbos, ist die Unterbringung in Lagern mit starken Einschränkungen der Bewegungsfreiheit verbunden. Also Personen dürfen die Insel nicht verlassen. Personen sind einem starken Ein- und Ausgangskontrollregime unterworfen. Zum Beispiel in den ersten 25 Tagen ist es gar nicht erlaubt, in den meisten Fällen die Lager zu verlassen. Und eben die neu eingerichteten Strukturen, wie zum Beispiel auf der Insel Samos, die ähneln eher einem Gefängnis als einer Flüchtlingsunterkunft. Das sagen nicht nur wir, sondern das sagt auch Amnesty International, das sagt auch die griechische Ombudsperson. Und was wir weiterhin sehen, das ist Infrastruktur, die eigentlich durchgehend unzureichend ist oder ungenügend gewartet wird. Das ist aber auch ungenügende Nahrungsmittelvergabe, ungenügende medizinische Versorgung und alle diese Lücken, die da entstehen, die können natürlich von NGOs nicht gefüllt werden.
Auch Organisationen kritisieren die Zustände, sagen Sie. Kritik am griechischen Asylsystem gibt es ja auch schon länger. Im Jahr 2011 zum Beispiel, da führten zwei Grundsatzurteile, eines vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und eines vom Europäischen Gerichtshof, dazu, dass viele Länder keine Dublin-Ausschaffungen nach Griechenland mehr durchführten. In letzter Zeit lässt sich aber eine leichte Abkehr von dieser Praxis feststellen. Was ist denn da seither genau passiert?
2011 wurde in diesen zwei Grundsatzentscheiden, die Sie erwähnt haben, festgestellt, dass die Aufnahmebedingungen in Griechenland das Verbot der unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung verletzen, also Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und diese Urteile haben insbesondere auch festgehalten, dass es eine Pflicht gibt von rückführenden Staaten, auch innerhalb des Dublin-Systems, eben zu überprüfen, ob in dem empfangenden Staat, also in dem Zweitstaat, in diesem Fall wäre das Griechenland, ein Risiko besteht, dass eine Person unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung ausgesetzt wird. Also das ist ein sehr wichtiges Prinzip, dass diese Pflicht zur Überprüfung nach wie vor gilt. Dann 2016 hat die Europäische Kommission eine Empfehlung erlassen, die damals schon breit kritisiert wurde, dass eben Dublin-Rückführungen nach Griechenland dann stattfinden können, wenn Garantien bestehen, dass eine Person Zugang zum Asylverfahren hat. Gestützt auf diese Praxis, also eben Garantien einzuholen, haben dann Dublin-Rückführungen nach Griechenland wieder begonnen, wie Sie richtig sagen, in einem sehr kleinen Ausmaß. Also das ist gestützt auf die Zahlen von Eurostat, also die Statistikagentur der Europäischen Union, haben zwischen 2016 und 2023 gerade mal 81 Dublin-Rückführungen stattgefunden. Und diese Garantien, die nun auch das SEM in gewissen Fällen eingeholt hat, garantieren in ihrem Wortlaut aber nicht eigentlich den Zugang zum Asylverfahren, sondern garantiert lediglich, dass rückkehrende Personen über den weiteren Verlauf, über den Fortgang des Asylverfahrens informiert werden. Also, dass sie darüber informiert werden, an welche Stelle sie sich richten müssen. Und das hat das griechische Asylum Office, auch der EUAA, also der Europäischen Asylagentur, schriftlich bestätigt in einer Auskunft, die die griechischen Behörden letztes Jahr enthalten haben. Und was wir in dem Gutachten argumentieren, ist eben, dass diese Garantien nicht zureichend sind, um dieser Verpflichtung zur Überprüfung nachzukommen.
Das Fazit des Gesuchs lautet, dass die Rückführung von asylsuchenden Personen nach Griechenland ein hohes Risiko von Menschenrechtsverletzungen birgt. Was müssen die Schweizer Asylbehörden Ihrer Meinung nach denn nun tun, um dieses Risiko zu minimieren?
Also da möchte ich zunächst darauf hinweisen, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Oktober 2024 Deutschland wieder wegen einer Rückführung nach Griechenland wegen einer Verletzung von Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention verletzt hat. Also in seiner jüngsten Rechtsprechung hat der EGMR bestätigt, dass es eine Pflicht zur genauen Prüfung der Bedingungen im Aufnahmeland, also eben in diesem Fall Griechenland, gibt, bevor eine Rückführung entschieden und durchgeführt werden kann. Und die strukturellen Defizite im griechischen Asylverfahren, die bestehen weiterhin. Und ich möchte an der Stelle noch kurz erwähnen, dass es mir nicht darum geht, ein angebliches Unvermögen Griechenlands zu kritisieren, sondern die Aufrechterhaltung der prekären Lebensbedingungen beziehungsweise die Zuspitzung der Isolation und der Kontrolle, die wir in den letzten Jahren hier vor Ort beobachten konnten, sind meines Erachtens eben nicht Ausdruck von einem Unvermögen, sondern sind vor dem Hintergrund allgemeiner Migrationsabwehr zu verstehen. Und zurückkommend auf die Frage spezifisch danach, was die Schweizer Behörden machen sollten, das ist eben eine genaue Überprüfung der tatsächlichen Verhältnisse. Also sich nicht gestützt auf alleine diese ungenügenden Garantien darauf verlassen, dass eine menschenrechtskonforme Behandlung in Griechenland gesichert ist. Und in diesem Sinne kommt das Gutachten sehr klar zum Schluss, dass wer sicherstellen möchte, dass eine Person Zugang zu menschenrechtskonformen Unterbringungsbedingungen und zu einem fairen Asylverfahren hat, sieht von Rückführungen nach Griechenland ab.
Das war Anina Mullis von den Demokratischen JuristInnen Schweiz. Mullis war an einem Gutachten beteiligt, das die Risiken und Bedingungen bewertet, denen Asylsuchende in Griechenland ausgesetzt sind. Wir haben eine gekürzte Version des Gesprächs gehört. Das vollständige Gespräch sowie einen Link zum Gutachten findet ihr auf unserer Webseite rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Dienstag, den 4. März. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Diese Sendung ist als Podcast auf allen gängigen Podcast-Anbietern zu finden. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noah Bio, Ursi Grimm und Sarah Heinzmann. Die Wiederholung gibt es heute um 18 Uhr auf Radio Rabe und die nächste Infosendung morgen hier um die gleiche Zeit. Und für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.